Campus.
Frau Degen, zu welchen Ergebnissen sind Sie denn bei Ihrer Forschung gekommen? Also, welche Probleme gibt es hinsichtlich des aktuellen Sexualkundeunterrichts an Schulen?
Ja, wir haben ein großes Forschungsprojekt gemacht mit Unterrichtsbeobachtungen, Fokusgruppeninterviews, Einzelinterviews von Studierenden, Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern. Und es hat sich gezeigt, dass wir eine doppelte Problemlage haben. Zum einen ist der Aufklärungsunterricht ein ungeliebter Gegenstand. Also Lehrerinnen und Lehrer machen es einfach ungerne. Und zwar, weil die sich vor allen Dingen unvorbereitet fühlen. Also 82% der Lehrerinnen und Lehrer haben das in ihrem Studium nicht inkludiert gehabt. Und Weiterbildungen sind oft so kurze Weiterbildungen von Drittanbietern. Die sind so 2, 3 Stunden meistens lang. Und das ist dann alles, was an die Hand gegeben wird. Und gleichzeitig verändern sich ja die Diskurse mit LGBTQIA+ und sexuelle fluide Identitäten und Orientierung verändern sich und auch die politischen Szenarien verändern sich. Und Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich da alleine gelassen und unvorbereitet. Und in der Konsequenz gibt es dann so Vermeidungstaktiken, wie dass der Sexualkundeunterricht gar nicht stattfindet oder reduktionistisch stattfindet, also nur Funktion, Hygiene, Fortpflanzung oder auch an Interns weitergegeben wird, also Praktikantinnen und Praktikanten sollen das dann machen. Man versucht sich sozusagen die unangenehme Kugel gegenseitig zuzuschieben und unter den Covid-19-Bedingungen wurde er dann auch oft einfach im Digitalen gänzlich ausgespart.
Das heißt, LehrerInnen werden in ihrer Ausbildung häufig nicht auf den Sexualkundeunterricht vorbereitet und fühlen sich bei der sexuellen Aufklärung von SchülerInnen unsicher und alleine gelassen. Und als Folge dessen wird in der Schule wenig bis gar nicht über Sex gesprochen. Aktuelle Diskurse über Sexualität werden ausgeklammert und die sexuelle Aufklärung beschränkt sich auf Inhalte wie die biologische Funktion und Verhütungsmethoden. In den Lehrplänen ist das aber doch eigentlich anders vorgesehen, oder?
Also der politische Rahmen hat sich schon angepasst. Es wird gefordert und es ist auch gesetzlich verankert, eine ganzheitliche, also Liebe und Emotionen und Vielfalt inkludierende Sexualkunde fächerübergreifend zu unterrichten. Also sozusagen die Forderung ist schon da und der rechtliche und politische Rahmen. Aber es gab sozusagen noch kein Umsetzungsglied. Also es ist jetzt fächerübergreifend, steht jetzt so da, aber die Umsetzung verbleibt dann sozusagen in der Singularisierung dem einzelnen Lehrer, der Lehrerin überlassen. Und die stehen dann vor dem Problem, dass sie das gar nicht sozusagen auf die Spur bekommen, weil sie nicht angeleitet wurden. Die haben keine Supervision gemacht, die haben jetzt kein Konzept, die haben auch gar keine Materialien, die zeitadäquat wären. Stattdessen sind die oft ausgestattet mit Materialien, die veraltet sind, Strichmännchenzeichnungen oder dem Holzpenis, der aus den 80ern immer noch in den Schulräumen ist. Und dann wird Kondome aufziehen geübt und über Verhütung gesprochen und dann das Thema schnell hinter sich gelassen.
Da sind wir wieder bei dem Fokus auf Funktion, Hygiene und Fortpflanzung, den Sie ja eben schon angesprochen haben. Von der geforderten ganzheitlichen Sexualkunde sind wir also in der Praxis noch weit entfernt. Sie haben im Verlauf Ihrer Forschung ja auch viele Gespräche mit SchülerInnen geführt. Welche Auswirkungen kann denn so ein, wie Sie gesagt haben, reduktionistischer Sexualkundeunterricht auf die SchülerInnen und ihren Umgang mit Sexualität oder dem eigenen Körper haben?
Ja, da haben wir sehr berührende Daten gesammelt, muss ich sagen. Und zwar, wir fragen ja auch die Lehrerinnen und Lehrer nach ihrer eigenen Erfahrung, sowohl mit Sexual- und Aufklärung als auch mit Sexualität in ihrem eigenen Lebensgang sozusagen. Und Schülerinnen und Schüler, und da sind mehrere Aspekte interessant. Also zum einen haben viele Lehrerinnen und Lehrer auch Struggle und wollen dann auch gar nicht so gerne drüber reden oder haben schlechte Erfahrungen gemacht oder sind mit sich selbst und ihrem Körper noch nicht ganz im Reinen und haben dann auch nicht so eine große Lust an der Vermittlerfunktion. Zum anderen haben die aber auch einen großen Wunsch, das gut zu machen. Also viele sprechen da, erzählen von einer großen Not auch. Also die hatten dann jahrelang so pornofizierten Sex und mussten das auch erstmal selber ausprobieren, hatten schlechte Erfahrungen beim ersten Mal oder es war halt nicht befriedigend oder sie fühlten sich in ihrem Körper lange falsch. Eben weil diese Materialien so reduktionistisch sind, da haben dann viele gesagt, sie haben sich sogar plastisch operieren lassen, sie fanden ihre Brüste hässlich und haben dann erst ab den 30ern gelernt, das ist ja alles ganz normal und die haben dann so ein hohes Ideal, sie wollen das besser machen. Also die möchten, dass den nachfolgenden Generationen diesen Leidensweg sozusagen ersparen, dass man nicht wie im Porno aussieht, dass Brüste schief sind, dass Schamlippen nicht Halbmonde sind wie 2 Striche. Und Schülerinnen und Schüler, die haben natürlich viel mehr Medieneinfluss und das ist sehr berührend. Die haben Auseinandersetzungen mit ihrem Körper, wo sie sich dann unwohl fühlen und die nehmen diese Skripte, Sex- und Liebesskripte aus den Pornos zwar als nicht realitätsnah an, aber sie haben auch wenig dargestellte Alternativen Und dann machen die das nach. Also dann kriegen wir zum Beispiel Fragen gestellt wie, muss ich mich beim ersten Mal gleich würgen lassen? Werde ich mich beim Analsex verletzen? Von ganz jungen und also ganz jungen Schülerinnen und Schülern. Und die Jungs fühlen sich mit den Rollen auch nicht wohl. Die sind dann vielleicht nicht ganz so ausgestattet wie im Porno oder haben, also die sagen auch oft, die Pornoskripte wirken auf sie aggressiv und die fühlen sich damit unwohl. Und da kann es ja helfen, einfach mal eine Pornokompetenz auszubilden, das ist ein kulturelles Artefakt, keine Doku, das ist visuell reizvoll, aber musst du nicht nachmachen. Man kann es zum Beispiel auch so oder so machen und solcherlei Sex ist vielleicht auch ab den 30ern vor allen Dingen cool.
Eine zeitgemäße sexuelle Aufklärung, in der beispielsweise auch über Pornos gesprochen wird, ist also für junge Menschen sehr wichtig. Damit sich der Sexualkundeunterricht an Schulen dahingehend ändert, braucht es Weiterbildungsmöglichkeiten für LehrerInnen. Frau Degen, gemeinsam mit Ihrem Team haben Sie im Rahmen von Teach Love ja jetzt nicht nur den aktuellen Sexualkundeunterricht analysiert, sondern darüber hinaus auch Online-Kurse entwickelt, die sich speziell an dem Bedarf von LehrerInnen orientieren. Wie genau sehen denn diese Kurse aus?
Ja, wir sind ja Psychologen und wir haben uns einen Dreischritt überlegt. Also wir machen informativen Input, weil wir gelernt haben, alle haben auch gar nicht alle Infos. Man weiß gar nicht so genau, ab wann hat denn wer Sex? Wie wirken denn jetzt Pornos? Sind Pornos gefährlich? Ist Online-Dating schrecklich und so? Da gibt es einfach so einen informativen Input über den neuesten Stand der Forschung. Und dann gibt es einen selbstreflexiven Teil, wo man mit der eigenen Sexualität, den eigenen Erfahrungen arbeitet, auch mit Vorurteilen und Stereotypen und dann sozusagen die eigene soziale Position auslotet, wie stehe ich zum Beispiel zur alternativen sexuellen Orientierung? Habe ich die Begriffe alle auf Kette sozusagen und kann ich mich ganz ruhig, selbstbewusst, zufrieden, kompetent und mit einer inneren Ruhe damit auseinandersetzen und auch Andersartigkeit willkommen heißen und zulassen? Und dann erst kommt der Wissenstransfer, wo Lehrerinnen und Lehrer das dann mit in die Schulen nehmen, eben hoffentlich bald Material an die Hand bekommen und das ausprobieren können. Und das evaluieren wir und entwickeln dann den Kurs, der ja auch angefangen hat mit den Lehrerinnen und Lehrerbedarfen, entwickeln wir dann entlang der Praxiserfahrung weiter.
Studierende und LehrerInnen werden also auf dem gesamten Weg begleitet und haben, bevor sie dann selbst die Vermittlungsposition einnehmen, im Rahmen des Kurses auch die Möglichkeit, die Lücken, die beispielsweise bei ihrem eigenen Sexualkundeunterricht in der Schule geblieben sind, zu schließen bzw. aufzuarbeiten.
Also meist haben die das aufgearbeitet. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass schwer traumatisierte Personen aus der Sexualaufklärung kommen, sondern eher ist es so, dass die Sexualaufklärung entweder gleichgültig war oder so kurz und wenig oder reduktionistisch, dass sie zumindest nicht geholfen hat. Und dann ein Lebensweg folgt, bei dem man sich aufklärt über Medien, über Foren, über Informationen und vielleicht auch mit sich ins Reine kommt im besten Fall oder auch Therapieerfahrung gemacht hat. Es muss aber nicht sein. Wir wollen das nicht pathologisieren. Und man eben bei diesem holprigen Werdegang sozusagen helfen möchte, es dann für die nächsten besser zu machen. Also zum Beispiel entsteht auch so ein Druck daraus, dass angenommen wird, alle hatten schon Sex und man ist so hinterdrein. Und dann hat man früher Sex. Und wir wissen, Aufklärung hilft, dass man sich dabei mit Ruhe mehr Zeit lässt, wenn man lernt, andere haben auch gar nicht so früh Sex. Und da gibt es einfach so ein paar lebensweltliche Umstände, das hilft schon, es einfach zu wissen. Also zum Beispiel wissen wir heute, dass früher war es so, dass man den ersten Orgasmus hatte, circa 2 Jahre Selbstbefriedigung betrieben hat, dann Sex hatte, dann Pornos geguckt. Heute guckt man Pornos mit dem ersten Orgasmus, guckt jahrelang Pornos und hat dann Sex. Und das verändert natürlich was. Und es hilft einfach Lehrerinnen und Lehrern, die in dieser medialen Umgebung ja auch groß geworden sind, bei sich selber anzufangen. Wie gehe ich mit Pornos um? Was ist vielleicht mein Fetisch? Wie fühle ich mich so? Und das ist auch einfach darin basiert, dass wir uns in einer medialen Pornofizierung befinden. Jetzt gar nicht nur in Bezug auf Sex, sondern auch auf Aussehen. Also wie geht es mir denn, wenn meine Brüste nicht ganz symmetrisch sind? Die meiste durchgeführte Schönheitsoperationen, die privat bezahlt wird, sind Schamlippenkorrekturen. Und wir haben Interviews geführt mit vielen Lehrerinnen, die selber ihre Schamlippen haben straffen lassen, ein schwieriges Verhältnis zum Aussehen ihrer Vagina haben. Und da kann es eine gute Idee sein, dass man darüber erstmal redet, bevor dann mit Schülerinnen und Schülern darüber geredet wird, wie es denn untenrum aussehen kann und wie man damit umgehen kann, wie man sich damit fühlen kann. Und da kann man jetzt die Lehrerinnenperson sozusagen nicht rauszählen. Man kann sie nicht als Neutrum nehmen und dann Biobuch unterrichten. Da fällt so viel bei runter, was dann Zufällen und den Medien überlassen wird, die ja ungefiltert sind. Und das kann dann mitunter auf die Psyche negative Einwirkungen haben.
Es geht also in erster Linie um offene Kommunikation und nicht nur Kommunikation darüber, wie Sex jetzt genau funktioniert, sondern auch über Themen, die vielleicht nur im weitesten Sinne mit Sex und Sexualität zusammenhängen, wie zum Beispiel das eigene Körperbild und Körpergefühl, also das eigene Aussehen und die damit verbundenen Emotionen. Und daher vielleicht auch der Name Teach Love und nicht Teach Sex oder Sexuality.
Das ist so. Also wir sind ja auch Paartherapeutinnen und Paartherapeuten, die das mitentwickelt haben, Praktiker. Und wir teachen auch Love. Also wie gehen Beziehungskonstellationen, wie geht Dating, was hat Ökonomie mit Dating zu tun, was hat meine Vagina mit Ökonomie und Dating zu tun, welches Stigma gibt es, wie ist die Gesellschaft gestrickt. Also wir reden eigentlich am wenigsten über Sex. Welche emotionale Komponente gibt es? Warum ist Bindung so wichtig? Wie funktionieren die Hormone? Warum fühle ich mich nach dem Sex alleine vielleicht gar nicht so wohl? Sind Männer und Frauen jetzt unterschiedlich oder nicht? Und wenn ja, wie? Und wie kann man damit umgehen? Auf eine spielerische und zugewandte Art.
Die Online-Kurse schließen also viele der aktuellen Debatten mit ein und sollen so die LehrerInnen auf einen zeitgemäßen Sexualkundeunterricht vorbereiten. Am Montag sind die Kurse ja online gegangen und sind jetzt erstmal für die Studierenden der Uni Flensburg zugänglich. Ist denn für die Zukunft auch geplant, das Angebot bzw. die Zugangsmöglichkeiten noch zu erweitern?
Ja, der Pilotkurs läuft für Universitäten, für Studierende in Flensburg und für Lehrerinnen und Lehrer in ganz Schleswig-Holstein. Und nächstes Jahr, also 2022, ist ja schon bald, werden wir deutschlandweit öffnen.
www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.